Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Wir beginnen heute mit einer hochbrisanten Lage im Nahen Osten. Die USA haben militärische Anlagen auf der iranischen Insel Kark angegriffen.
Genau, das hat Präsident Trump selbst auf Truth Social bestätigt. Kark ist für die iranische Ölindustrie von zentraler Bedeutung. Trump erklärte aber auch, dass er vorerst auf die Zerstörung der Ölinfrastruktur verzichtet habe.
Das ist bemerkenswert, weil Trump gleichzeitig eine Warnung aussprach. Sollte der Iran oder jemand anderes versuchen, die Schiffsdurchfahrt durch die Straße von Hormus zu behindern, würde er diese Entscheidung überdenken.
Die Straße von Hormus ist ja entscheidend für den globalen Ölhandel und der Verkehr dort ist durch eine iranische Blockade bereits fast zum Erliegen gekommen. Parallel dazu eskaliert auch die Lage zwischen dem Iran und der Türkei.
Richtig. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche wurde eine iranische ballistische Rakete im türkischen Luftraum von NATO-Abwehrsystemen abgefangen. Die türkische Regierung hat angekündigt, entschieden an jede Bedrohung des Staatsgebiets vorzugehen.
Interessant ist, dass die iranische Führung den Beschuss dementiert. Wie sieht die deutsche Position zu diesem Konflikt aus?
Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei einer Pressekonferenz in Norwegen eine klare Strategie für das Kriegsende von den USA und Israel gefordert. Deutschland sei nicht Teil dieses Krieges und wolle es auch nicht werden. Einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus hatte Merz zuvor bereits eine Absage erteilt.
Das zeigt die schwierige Lage, in der sich Deutschland befindet. Gleichzeitig verschärft sich auch die humanitäre Lage in Afghanistan durch den Krieg mit Pakistan.
Die Zahlen sind alarmierend. Save the Children spricht von 68.000 vertriebenen Kindern infolge des Konflikts zwischen Afghanistan und Pakistan. Die Kämpfe waren Ende Februar ausgebrochen.
Pakistan wirft den Taliban vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das. Seit dem 26. Februar seien mindestens 75 Zivilisten getötet und 193 verletzt worden.
Besonders problematisch ist, dass die Region bereits im vergangenen Jahr von einem schweren Erdbeben getroffen wurde. Wegen der Kampfhandlungen mussten Hilfsorganisationen ihre Arbeit zeitweise einstellen.
Veronika Staudacher von Caritas International beschreibt die Situation in den Flüchtlingslagern als dramatisch. Keine Toiletten, kein sauberes Wasser, keine Lebensmittelversorgung. Und der Iran-Krieg erschwert die Lage zusätzlich.
Genau. Pakistan hatte im Oktober Grenzübergänge nach Afghanistan gesperrt. Jetzt könnte auch die Nachschubroute über den Iran gefährdet sein. Das betrifft nicht nur Lebensmittel und Treibstoff, sondern auch Medikamente.
In der deutschen Innenpolitik gibt es ebenfalls wichtige Entwicklungen. In Brandenburg entscheiden heute SPD und CDU über ihre gemeinsame Koalition.
Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke stimmt auf einem Landesparteitag in Potsdam über den Koalitionsvertrag ab, während der CDU-Landesvorstand das Ergebnis einer Mitgliederbefragung verkündet. Die ursprüngliche SPD-BSW-Koalition war im Januar nach Austritten von BSW-Abgeordneten geplatzt.
Und dann haben wir noch das Problem mit der Atommülllagerung. Der geplante Beginn der Rückholung aus dem maroden Lager Asse ist geplatzt.
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung teilte mit, dass es derzeit noch zu viele Unsicherheiten im Gesamtsystem gebe. Ursprünglich sollte die Bergung 2033 starten. In dem alten Salzbergwerk liegen rund 126.000 Fässer mit Atommüll.
Da die Schachtanlage als instabil gilt, gibt es den gesetzlichen Auftrag zur unverzüglichen Stilllegung. Am Mittag präsentiert Bundesumweltminister Carsten Schneider außerdem neue Daten zum deutschen Treibhausgasausstoß.
Kommen wir zur Wirtschaft. Dort beschäftigt uns heute besonders die Rüstungsindustrie in Ostdeutschland.
Deutschland ist inzwischen laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI viertgrößter Waffenexporteur der Welt. Martin Kurzig vom neu gegründeten Mitteldeutschen Institut für Sicherheitsindustrie in Leipzig findet aber, dass zu wenig davon im Osten ankommt.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Für den Zeitraum von Januar bis zum 15. Oktober 2024 wurden für Sachsen Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter im Wert von gut 2,2 Millionen Euro erteilt, für Sachsen-Anhalt rund 7,9 Millionen Euro.
Zum Vergleich, Niedersachsen führte mit 3,9 Milliarden Euro, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern mit je etwa 2,3 Milliarden Euro. Das ist ein enormer Unterschied.
Peter Scheben vom Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie erklärt das mit historischen Gründen. Die Rüstungsindustrie sei traditionell stärker im Westen angesiedelt. Der Verband führe aktuell für Sachsen 16 Mitgliedsunternehmen.
Aber es gibt auch Bewegung. Der Rüstungskonzern KNDS übernahm vergangenes Jahr den früheren Alstom-Standort in Görlitz, wo seitdem Panzerteile produziert werden. Rheinmetall will Millionen in den Standort Silberhütte investieren.
Das Interesse der Unternehmen scheint riesig zu sein. Ein Informationsforum der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft platzte aus allen Nähten. Knapp 300 Unternehmensvertreter waren vor Ort.
Besonders für die krisengeplagte Autoindustrie ergeben sich Chancen. Die Unternehmen seien gewohnt, in großen Stückzahlen, in hoher Präzision unter einem engen regulatorischen Korsett zu arbeiten, genau wie im Verteidigungsbereich.
Jens Katzek vom Automotive Cluster Ostdeutschland betont aber, dass Rüstungsaufträge kein Allheilmittel seien. Er kenne niemanden, der hoffe, komplett vom Auto in den Militärbereich zu wechseln. Es gehe eher um 5-15% des Umsatzes.
Das bestätigt auch ein Unternehmen aus dem Erzgebirge. Einen deutlichen Auftragsboom gebe es bislang nicht, es gehe eher um ein Zubrot. MISI-Chef Kurczyk empfiehlt, die Verteidigungsbranche als zweites Standbein zu betrachten.
Interessant sind auch die Entwicklungen in Kuba. Die sozialistische Karibikinsel hat Gespräche mit den USA bestätigt, nachdem sie lange dazu geschwiegen hatte.
Trump übt Druck aus, damit die Insel wirtschaftlichen und politischen Veränderungen zustimmt. Kuba steckt derzeit in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit der Revolution 1959.
Es kommt immer wieder zu stundenlangen Stromausfällen. Selbst staatlich subventionierte Grundnahrungsmittel sind knapp. Das verbündete Venezuela versorgte Kuba bislang mit Öl zum Vorzugspreis, aber Washington hat Maduro festgenommen und eine Ölblockade verhängt.
Die wichtigsten Devisenquellen für Kuba sind die Entsendung von Ärzten in andere Länder und der Tourismus. Allerdings ist der Tourismus stark eingebrochen. 2024 besuchten nur rund 2,2 Millionen Urlauber die Insel.
Das ist weniger als die Hälfte der Touristen im Jahr 2018. Die wichtigsten Exportgüter sind Zigarren, Rum, Nickel und Zink.
Kommen wir zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert.
Die Borussen gewannen das Kellerduell gegen den FC St. Pauli mit 2:0. Nach einem Freistoßtor von Kevin Stöger in der 37. Minute machte Frank Honorat in der 62. Minute den Endstand vor 49.202 Zuschauern perfekt.
Durch den Erfolg vergrößerte Gladbach den Abstand auf St. Pauli auf dem Relegationsrang 16 wieder auf 4 Zähler. Das nimmt zunächst auch Druck von Trainer Eugen Polanski vor dem brisanten Rhein-Derby beim 1. FC Köln.
In der zweiten Liga verpasste die SV Elversberg den Sprung an die Tabellenspitze. Die SVBG Greuther Fürth feierte ein 2:0 und kletterte dank 10 Punkten aus 4 Spielen aus der Abstiegszone.
Kapitän Branimir Hörgota traf in der 42. Minute, Lukas Reich machte in der Nachspielzeit alles klar. Fürth hatte schon Schalke und Hannover Punkte abgenommen und bleibt der Favoritenschreck der Liga.
Der SV Darmstadt 98 verpasste ebenfalls den vorübergehenden Sprung an die Spitze. Die Lilien kamen beim Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 hinaus.
Fabian Nürnberger hatte nach 62 Minuten per Eigentor die Gastgeber in Führung gebracht, glich aber 5 Minuten später wieder aus. Darmstadt bleibt Tabellenzweiter, Magdeburg Letzter.
Auch aus anderen Sportarten gibt es Nachrichten. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettich sorgt sich um die Einnahmen bei der anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko.
Rettich sieht wirtschaftliche Herausforderungen durch Preisgelder in Dollar mit Wechselkursrisiken, große Entfernungen und ein längeres Turnier. Ohne sportlichen Erfolg werde es für viele Verbände schnell ein Verlustgeschäft.
Die FIFA hatte allerdings Rekordprämien angekündigt. 655 Millionen Dollar fließen in die Erfolgsprämien. Das ist eine Steigerung um 50% im Vergleich zu 2022.
Aus dem Wintersport erreicht uns eine unschöne Nachricht. Rekord-Olympiasieger Johannes Hosflot-Klabo hat bei einem Sturz im Skilanglauf-Weltcup in Drammen eine Gehirnerschütterung erlitten.
Der 29-jährige Norweger schrieb auf Instagram, er habe sich ziemlich heftig den Kopf gestoßen, aber zum Glück sei alles in Ordnung. Er wolle sich nun einige Tage ausruhen. Bei den kürzlich beendeten Winterspielen in Mailand hatte Klabo 6 Goldmedaillen gewonnen.
Das waren die wichtigsten Nachrichten von heute. Die Lage im Nahen Osten bleibt hochbrisant, während sich in Deutschland wichtige politische und wirtschaftliche Entwicklungen abzeichnen.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.